Werbung. Gürtelrose. Sie haben davon schon gehört? Aber wissen Sie auch, was hinter den Nervenschmerzen steckt? Und wie Sie Ihr persönliches Gürtelrose-Risiko ermitteln können? In dem Webinar Wissen kompakt von GSK beantwortet eine Expertin alle wichtigen Fragen. Sichern Sie sich einen Termin am 1., 10. oder 16. Oktober und seien Sie der Gürtelrose einen Schritt voraus. Anmelden unter gürtelrose.webinar-gesundheit.de.
Sie drückt kopfschüttelnd ihre Zigarette aus. Es ist noch recht früh, aber die Schachtel ist schon halb leer. Ist das frustrierend? Ihr Mann steht knapp 20 Meter von ihr entfernt in seinem Labor und braucht ihre Hilfe. Und sie darf nicht zu ihm, weil... Ja, warum? Weil sie eine Frau ist. Aber sie ist doch auch Wissenschaftlerin. Sie will doch keinem Mann etwas wegnehmen. Sie will einfach nur forschen. Schon mal vorweg. Unsere Welt und unser Alltag, die sehen ohne Erfindungen und Forschung von Frauen ziemlich anders aus. Frauen wie zum Beispiel Melita Benz, das ist die mit dem Kaffeefilter, oder Hedy Lamarr, das verrückteste Multitalent des letzten Jahrhunderts, die unter anderem die Grundlage für WLAN und Bluetooth erfunden hat, oder Bertha Benz, das ist diesmal die mit dem Auto, oder Mary Anderson, die hat fürs Auto tatsächlich den Scheibenwischer erfunden. Diese Frauen und viele, viele andere haben unser Leben beeinflusst und erleichtert. Fast immer mussten sie gegen die größten Widerstände ankämpfen. Sie wurden oft belächelt, ausgebremst, sie haben keine Anerkennung bekommen und meist auch keinen gerechten Lohn. Oder Mann hat ihnen die Arbeit und die Lorbeeren gleich ganz gestohlen. Jede dieser Frauen hätte eine eigene Podcast-Folge verdient, aber bei Siege der Medizin geht es in dieser Folge natürlich um eine Frau, der wir auf medizinischem Gebiet sehr viel verdanken. Die Frau aus dem Labor mit der Zigarette. Gertrude Gerti Kori, geborene Radnitz.
Siege der Medizin. Ein Podcast von Gesundheit hören. Das Audioangebot der Apothekenumschau.
Ich begrüße euch zu Siege der Medizin, einem Podcast von Gesundheit hören, dem Audioangebot der Apothekenumschau über Menschen, die Medizinengeschichte geschrieben haben. Mein Name ist Andrea Sawatzki und ich freue mich, euch auf dieser spannenden Zeitreise zu begleiten. Wir lassen Expertinnen und Experten zu Wort kommen und erzählen Geschichte als Geschichten. Faktentreu und, wo nötig, mit ein bisschen Fantasie, um sie zum Leben zu erwecken. Wir erzählen von Siegerinnen und Siegern, von großen und kleinen Fehlern, von berühmten Persönlichkeiten und Menschen, die zu Unrecht vergessen sind. Gerti Theresa Kori war Biochemikerin und sie hat als erste Frau weltweit den Nobelpreis für Medizin bekommen. Alles gut also, sie wurde berühmt. Ihre Arbeit wurde anerkannt. Richtig? Theoretisch ja. Praktisch aber hat sie den Preis zusammen mit zwei Männern erhalten. Einer davon war ihr Mann. Und ihr Leben und ihre Arbeit waren ein einziger Kampf. Prag 1910. Die Welt ist friedlich. Noch ist sie es. Zumindest im Vergleich zu der Hölle des Ersten Weltkriegs, der gut 4 Jahre später ausbrechen wird. Im Hause Radnitz ist von Frieden allerdings keine Spur. Der Krieg der 3 Schwestern ist gerade ausgebrochen. Naja, der Kinder. Keines der 3 Mädchen ist älter als 14. Noch gibt es keine Siegerin. Es werden Eroberungen gemacht, Gebiete im Mädchenzimmer und in der Küche verteidigt und Haarbänder werden in die Schlacht geworfen. Rosalind hat die Lieblingspuppe der kleinen Sophia entführt und will die Geisel nur gegen ein Lösegeld von 3 Bonbons wieder freilassen. Sophia holt die älteste Schwester Gerti in ihr Puppenbefreiungskommando, damit die mit der Geiselnehmerin verhandelt. Aber beide haben die 8-jährige Rosalind unterschätzt. Sie schnappt sich das Lehrbuch der anorganischen Chemie, Gertis aktuelles Lieblingsbuch. Sie saust damit zum Kamin. Die Situation eskaliert. Gerti brüllt verzweifelt: Nicht mein Buch!
alles, nur nicht mein Buch.
Das ruft Onkel Matthias auf den Plan. Er sitzt gerade mit seinem Bruder Otto im Salon und genießt einen Cognac. Oder zwei.
Himmel, Herrgott, was ist hier los?
Poltert er in das Mädchengeschrei. Gerti ist eigentlich kein Mädchen, das schnell anfängt zu weinen. Wenn der Onkel sich recht erinnert, hat er Gerti überhaupt mal weinen sehen? Aber jetzt laufen ihr Tränen übers Gesicht. Seine Strategie? Ablenkung. Nun komm, Gerti, im Garten gibt's was Neues bei den Hühnern. Das musst du sehen. Aber ich mag die Hühner überhaupt nicht leiden, murmelt Gerti. Sie zieht geräuschvoll die Nase hoch.
Na, 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 das ziemt sich nicht für eine junge Dame. Hier hast du ein Taschentuch.
Ich weiß, dass du die nicht magst. Deswegen ja. Der Fuchs hat einen Huhn gerissen und der halbe Kadaver liegt noch herum. Gertis Augen weiten sich. Nicht vor Schreck oder Ekel. Nein, Neugierde.
Oh, ach so. Ja dann?
Ihr Onkel ist Kinderarzt. Ein sehr beliebter. Er nimmt Gerti bei der Hand, sie gehen in den Garten. Er liebt seine Nichte über alles. Und er weiß, dass Gerti etwas Besonderes ist. Natürlich freut sich Gerti nicht darüber, dass ein Lebewesen gestorben ist. Selbst wenn es nur ein Huhn war. Nein, sie interessiert sich für Anatomie. Die Funktionen des Körpers. So ein halbes totes Huhn ist zwar kein Mensch, aber besser als nichts. Gerti, deine Schulzeit ist bald vorüber. Was hast du denn dann vor? Die 14-jährige Gerti hält gerade die Innereien des Huhns in die Luft. Ist das der Darm? Der Onkel schmunzelt. Nein, Gerti, das ist der Eileiter. Also, was hast du vor? Gerti zögert kurz.
Heiraten werde ich wohl müssen.
Aber weißt du, was du vorher machen solltest? Medizin studieren. Gerti hält inne.
Ich bin ein Mädchen.
Sie sieht ihren Onkel an, als hätte er gerade vorgeschlagen, das Huhn wieder lebendig zu machen und ihm dann Walzertanzen beizubringen. Ja, das ist mir aufgefallen, Kind. Leicht wird es nicht. Vielleicht ist es fast unmöglich. Aber die Welt wird nicht nur durch Hosen und Vollbärte verändert, sondern durch Leidenschaft und Verstand. Und du, meine Kleine, hast beides. Nutz es.
Heiraten kannst du immer noch.
Und jetzt lass uns bitte das arme Huhn beerdigen. Mir dreht sich gleich der Magen um. Gertis Onkel war tatsächlich ein angesehener Kinderarzt. Und er hat sie tatsächlich zum Medizinstudium ermutigt. Ob das genau so verlief und wer dafür federn lassen musste, ist allerdings nicht überliefert. Wir haben uns ein wenig künstlerische Freiheit genommen und, nur fürs Protokoll, Hühner sind ganz reizende Tiere. Gerti macht ein paar Jahre später ihr Abitur. Und 1914 hört sie auf den Rat ihres Onkels. Sie beginnt an der Deutschen Universität in Prag tatsächlich Medizin zu studieren. Heutzutage würde man das einfach so erwähnen, aber wir müssen bedenken, dass das damals noch eine kleine Sensation war. Offiziell ist Frauen dieses Studium erst seit 1900 erlaubt. Vorbilder hat sie also kaum. Zu solch einem Studium gehört damals viel Mut und Durchsetzungskraft. Gerti hat beides. Während der Unizeit freundet sie sich mit einem Studienkollegen an, Karl Ferdinand Kori. Die beiden lieben Wandern und Skifahren und teilen eine große Leidenschaft für Naturwissenschaften. Karl ist schüchtern, eher zurückhaltend. Und Gerti ist lebhaft, sehr offen und gesellig. Die beiden ergänzen sich sehr gut. 1920 heiraten sie, kurz nach dem Abschluss ihres Studiums. Karl liebt Gerti über alles. Ihn fasziniert ihre Hingabe an die Wissenschaft. Er ist überglücklich, diese erstaunliche Frau gefunden zu haben.
Auf jeden Fall hatte sie ein großes Interesse an der Biochemie schon frühzeitig. Das ist unstrittig. Und was auch bekannt ist, ist, dass in dieser Forschergruppe, die dann den Nobelpreis letztlich gekriegt hat, war sie wohl diejenige, die besonders geschickt war mit der Entwicklung analytischer Methoden rund um den Glucose- und Glykogenstoffwechsel.
Das ist Professor Michael Bauer vom Uniklinikum in Jena. Er ist dort Direktor der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin. Und daneben auch noch Sprecher des Forschungszentrums Sepsis und Infektionsmedizin seiner Klinik. Er kennt sich bestens mit Biochemie aus und weiß viel über Gerti Cori und ihre Arbeit. Sie promoviert im Jahr 1920, genau wie ihr Mann Karl, über sogenannte Komplementfaktoren. Ich weiß, also seit dieser Folge, dass das Komplementsystem ein Teil unseres Immunsystems ist. Die Komplementfaktoren sind eine Gruppe von bestimmten Proteinen, sogenannten Glykoproteinen, und die bilden eine Art Verteidigungstruppe in unserem Immunsystem. Bei einem Angriff, also wenn Krankheitserreger wie Bakterien oder Viren in den Körper eindringen, dann arbeitet die Truppe als eine Art Kette oder eine Reihe von Dominosteinen. Ein Krankheitserreger wird erkannt, das löst eine Reihe von Reaktionen aus, bei denen ein Protein immer das nächste aktiviert. Jeder aus dieser Truppe hat eine spezielle Aufgabe. Einige Komplementfaktoren müssen den Angreifer erkennen, andere binden sich an den Angreifer und markieren ihn. Dann ist er leichter zu finden. Wieder andere durchbohren die Hülle des Feindes und machen ihn damit unschädlich. Diese Truppe ist sehr wichtig, um unseren Körper zu schützen, um Krankheitserreger schnell zu finden und zu stoppen. Nach ein paar Jahren ziehen die beiden von Prag nach Wien, später nach Graz. Sie bekommt eine Stelle als Assistenzärztin in einem Kinderkrankenhaus. 2 Jahre später entscheiden die beiden sich, in die USA auszuwandern. Die Lage in Europa ist nach dem Ersten Weltkrieg nicht gerade rosig. Die Coris hoffen, dass sie in den USA leichter an gute Jobs kommen. Außerdem wird der Antisemitismus in Österreich immer stärker. Gerti Cori stammt aus einer jüdischen Familie. Sie und ihr Mann gehen davon aus, dass sie in den USA besser leben und besser forschen können. Beide haben schnell gemerkt, dass das ihre Bestimmung ist, die medizinische Forschung. Gerti Cori beschäftigt sich zum Beispiel mit dem Zusammenhang zwischen der Regulierung der Körpertemperatur und der Schilddrüse. Das hängt nämlich zusammen, wie man inzwischen weiß. Die Schilddrüse produziert Hormone, die neben Insulin und Cortisol den größten Einfluss auf den Stoffwechsel und das Gewicht haben. Arbeitet die Schilddrüse weniger, so ist der Grundumsatz des Körpers niedriger. Dann sinkt auch unsere Temperatur. Beide Coris forschen auch über den Zuckerstoffwechsel und die Effekte der beiden Hormone Insulin und Epinephrin. Insulin wird in der Bauchspeicheldrüse gebildet. Es ist das einzige Hormon, das den Blutzuckerspiegel senken kann. Ihr habt sicher im Zusammenhang mit Diabetes schon davon gehört. Epinephrin kennen vielleicht manche als Mittel bei einem allergischen Schock oder gegen Asthma. Der bekanntere Name dafür lautet Adrenalin, ein Hormon, das im Nebennierenmark produziert wird.
Hi, geht gleich weiter, ich stelle mich nur kurz vor. Mein Name ist Yves und ich bin im Team von Gesundheit hören. Wir sind das Audioangebot der Apothekenumschau und somit auch zuständig für den Podcast, den ihr gerade hört. Meine Rolle im Team ist die tontechnische Umsetzung und das heißt, ich bin mit dabei im Studio, wenn wir Aufnahmen fahren, aber auch bei Interviews mit externen Gästinnen, Expertinnen und habe da immer ein Ohr auf die Soundqualität. Wenn ihr die auch hören könnt und findet, dass wir eine gute Arbeit machen, dann sagt es gerne weiter, denn das freut uns und vielleicht auch die, die uns noch nicht kennen.
Coris Mann bekommt in den USA schnell eine Stelle angeboten. Er ist ab 1922 Biochemiker am State Institute for the Study of Malignant Diseases in New York. Cori selbst erhält kein Angebot. Sie muss noch ein halbes Jahr in Österreich bleiben, bis sie ihrem Mann nachreisen kann.
In der retrospektiven Sicht ist Frau Cori voll rehabilitiert, wenn man das so bezeichnen will, während in der Zeit sie wirklich, also unter den wirklich abstrusesten Nachteilen zu leiden gehabt hat. Also das ist schon erstaunlich und vor dem Hintergrund bleibt ihre wirklich positive Art, dass sich nicht kleinkriegen zu lassen. Und diese Begeisterung für die Forschung zeigt einfach, wie motiviert sie war, einfach aus ihrem Wissensdrang heraus und nicht aus einem Karriereaspekt. Und möglicherweise hat sie sogar einfach einen höheren Freiheitsgrad gehabt, im Labor zu arbeiten, weil sie ohne oder zum Teil mit verminderten Anstellungsverträgen trotzdem voll ihre Zeit wirklich bis zur Erschöpfung im Labor an diesen Themen gearbeitet hat.
Als ihr endlich eine Stelle angeboten wird und sie in den USA ankommt, startet sie aber nicht etwa auf Augenhöhe mit ihrem Mann, sondern als Assistentin. Gerti Kori nimmt die Stelle an. Hauptsache, sie können zusammen sein und immerhin kann sie überhaupt arbeiten. Doch die Aufgaben, die ihr anvertraut werden, sind eintönig und werden ihren Fähigkeiten nicht gerecht. Es geht so weit, dass ihr verboten wird, mit ihrem Mann zusammenzuarbeiten. Auch Karl Kori leidet unter diesen Repressalien. Einige Universitäten legen ihm nahe, dass er eine gute Stelle bekommt, wenn er die Zusammenarbeit mit seiner Frau beendet, weil das seine wissenschaftliche Karriere bremsen würde. Koris Mann lehnt ab. Die Universität Rochester geht am Ende so weit, dass sie Gerti Kori freundlich warnt, wenn sie nicht aufhört, mit Karl zusammenzuarbeiten, dann wäre seine Karriere ruiniert.
Was man sicher sagen kann, ist, dass Herr Kori von Anfang an sehr konsequent zu seiner Frau gestanden hat. Also er war wohl sehr verliebt, auch in den Universitäten hat Herr Kori ganz konsequent zu seiner Frau gehalten. Und das ist ganz unstrittig, dass die beiden sich gegenseitig da kontinuierlich unterstützt und gegenseitig da auch gegen alle Widerstände gegenseitig unterstützt haben.
Gerti Kori meinte später einmal, die Vertiefung in die großen menschlichen Leistungen aller Epochen hilft mir in Zeiten der Verzweiflung und des Zweifels. Menschliche Gemeinheit und Verblendung scheinen dann nicht mehr so wichtig. Die Liebe zu meiner Arbeit und die Hingabe an sie sind für mich die Grundlage des Glücks.
Also auch in schwierigen Zeiten hat sowohl Karl als auch Gerti gegenseitig sich ganz erheblich den Rücken gestärkt. Aber so andere Facetten zeigen auch noch mal, wie begeisterungsfähig und wie fleißig und wie motiviert sie war. Sie hat viele Jahre ohne Bezahlung gearbeitet. Bekannt ist auch, dass sie stark geraucht hat, auch im Labor. Also sie ist nach heutiger Sicht so ein prototypisch emanzipiertes Frauenexemplar sozusagen gewesen in früher Zeit, also im frühen 20. Jahrhundert, hier doch sehr ungewöhnlich, wild entschlossen und auf der anderen Seite trotzdem ein freundlicher und netter Charakter. Also das ist das, was ich aus den Zeitzeugenberichten und also zum Beispiel von ihren Mitarbeitern, Doktoranden, was man so liest, kriegt man den Eindruck, dass sie nie verbittert war, sondern begeistert und voller Forscherdrang. Und mit einem unglaublichen Geschick, komplexe biochemische Testverfahren zu entwickeln.
1929 gelingt den beiden ihre größte Entdeckung. Sie beschreiben den Kreislauf von Glucose, also Zucker, und Milchsäure in den Muskeln, der heute als Kori-Zyklus bekannt ist. Wenn unsere Muskeln Energie brauchen, dann wird dort Glucose abgebaut, beziehungsweise Glykogen, das ist sozusagen die Speicherform. Der Muskel erhält Energie und übrig bleibt ein Stoff namens Pyruvat, das ist sozusagen ein Zwischenprodukt. Und das kann auch noch weiter abgebaut werden, sodass weitere Energie für den Muskel da ist, aber nur, wenn dafür genug Sauerstoff vorhanden ist. Das ist beispielsweise der Fall, wenn wir sitzen, also unser Körper in Ruhe ist. Wenn wir uns aber sehr anstrengen, beispielsweise sprinten, dann ist im Muskel unter Umständen nicht mehr genug Sauerstoff für diesen Prozess da und das Zwischenprodukt kann nicht, wie eben genannt, abgebaut werden. Dann entsteht aus diesem Stoff Milchsäure. So, und jetzt kommt der Kori-Zyklus zum Einsatz. Die Milchsäure wird zur Leber transportiert und kann dort dann wieder zu Glucose aufgebaut werden. Das kostet zwar selbst auch etwas Energie, aber danach kann diese Glucose wieder den Muskeln zur Verfügung gestellt werden. So kann die Versorgung der Muskeln mit Energie auch während großer Anstrengung aufrechterhalten werden. Wenn ihr euch viel mit Sport oder Sportmedizin beschäftigt, habt ihr vielleicht schon mal die Begriffe aerob bzw. anaerob gehört. So nennt man die unterschiedlichen Phasen des Kori-Zyklus und sie beziehen sich darauf, ob bei der Energiebereitstellung mehrheitlich Sauerstoff verwendet wird, aerob oder nicht, anaerob. Die Details lassen wir an dieser Stelle beiseite. Fest steht, bis zur Entdeckung der Koris war über solche Funktionen oder Aktivitäten in unserem Körper kaum etwas bekannt. Nach der Veröffentlichung des Kori-Zyklus bekommt Karl Kori und nur er mehrere sehr gute Angebote für Forschungsstellen an verschiedenen Universitäten. Bei einem Vorstellungsgespräch wird ihm mitgeteilt, es sei unamerikanisch, wenn ein Ehepaar zusammenarbeite. Karl Kori muss viele Angebote ablehnen, bis sich mit der Washington University School of Medicine in St. Louis schließlich ein Kompromiss aushandeln lässt. Er wird Leiter der pharmakologischen Abteilung. Seine Frau wird als Forschungsstipendiatin eingestellt, da die Regeln der Universität besagen, dass nicht zwei Familienmitglieder an derselben Fakultät eingestellt werden können. Gerti Kori muss sich mit einem symbolischen Gehalt zufrieden geben, das ein Zehntel des Gehalts von ihrem Mann beträgt. Aber sie können wieder zusammen forschen, und das ist den beiden das Wichtigste. Die Koris arbeiten wie besessen. Von Gerti Kori heißt es, sie habe nur einen interessanten Befund in einem Experiment sehen müssen und sofort habe sie sich mit ihrer ganzen Energie darauf gestürzt. Sie selbst beschreibt es so. Als Forscher sind die unvergessenen Momente meines Lebens jene seltenen Augenblicke, die sich nach Jahren mühsamer Arbeit einstellen, wenn sich der Schleier über dem Geheimnis der Natur plötzlich zu lüften scheint und wenn das, was dunkel und chaotisch war, in einem klaren und schönen Licht und Muster erscheint. 1936 wird ihr Sohn Thomas geboren. Im selben Jahr können sie ein weiteres Detail des Stoffwechsels enthüllen. Sie entdecken Glucose-1-Phosphat, heute als Kori-Ester bekannt. Kori-Ester ist ein wichtiges Zwischenprodukt im Stoffwechsel und hilft, die Speicherform des Zuckers, das sogenannte Glykogen, im Körper aufzubauen und wieder in Energie umzuwandeln. Trotz aller Erfolge dauert es bis 1943, bis Gerti Kori endlich zur außerordentlichen Professorin ernannt wird. 1947 macht das Gerücht die Runde, dass Gerti und Karl Kori für einen Nobelpreis vorgeschlagen wurden. Und auf einmal hat es die Washington University ziemlich eilig, sie zur ordentlichen Professorin für Biochemie zu befördern. Im Juli hat sie endlich den lange verdienten selben Rang wie ihr Ehemann. Keine 3 Monate später bewahrheiten sich die Gerüchte und Gerti und Karl Kori reisen nach Stockholm. Am 10. Dezember 1947 überreicht der schwedische König Gustav V. den Nobelpreis für Physiologie und Medizin an Gerti und Karl Kori sowie den argentinischen Forscher Bernardo Alberto Houssay. Gerti Kori ist, nach Marie Curie und ihrer Tochter Irène Joliot-Curie, erst die 3. Frau, die mit einem Nobelpreis in Naturwissenschaften ausgezeichnet wird und die 1. Trägerin des Medizin-Nobelpreises. Apropos, bisher wurde der Nobelpreis für Medizin 223 Mal verliehen. Nur 13 der Ausgezeichneten, knapp 6%, sind Frauen. Karl Kori sagt, als er den Preis entgegennimmt, einer ohne den anderen wäre nie so weit gekommen. 1948 werden beide in die National Academy of Science aufgenommen. Das ist eigentlich ein Grund zur Freude. Es ist die Ehre für Wissenschaftler, in die Academy aufgenommen zu werden. Doch im selben Jahr erfährt Gerti Kori, dass sie eine schwere Krankheit hat: Myelofibrose. Myelofibrose ist eine bösartige Erkrankung des Knochenmarks. Die Zellen, die für die Blutbildung verantwortlich sind, werden dabei vom Bindegewebe überwuchert, die Blutbildung ist gestört. Betroffene leiden deswegen unter chronischer Erschöpfung, Blutarmut und einer geschwollenen Milz, was recht schmerzhaft sein kann. Diese Krankheit ist lebensbedrohlich und in den meisten Fällen zur damaligen Zeit tödlich. Gerti Kori hat jetzt endlich den beruflichen Erfolg und die Anerkennung, die sie verdient. Sie darf forschen, sie darf mit ihrem Mann zusammenarbeiten. Und dann diese Diagnose. Jetzt sitzt sie oft schmerzgekrümmt im Labor und darf auch ihrem liebsten Laster den Zigaretten nicht mehr frönen. Sie ist chronisch erschöpft und schläft manchmal im Labor einfach ein. Doch jede Minute, die sie wach und einigermaßen schmerzfrei ist, verbringt sie mit Arbeit. Denn sie weiß, dass ihr nicht mehr so viel Zeit bleibt, wie sie gedacht hat. Unter anderem erforschen Karl und sie in diesen letzten Jahren sogenannte Glykogenspeicherkrankheiten, eine Gruppe von seltenen Stoffwechselkrankheiten, bei denen der Abbau oder die Synthese von Glykogen gestört ist. Glykogen ist eine Art Speicherform von Zucker und ein wichtiges Zwischenprodukt im Cori-Zyklus. Die Symptome dieser Glykogenspeicherkrankheiten sind so vielfältig wie die verschiedenen Typen der Krankheit. In der Regel führen sie aber zu einer starken Unterzuckerung, vor allem bei Babys und Kleinkindern. Glykogenspeicherkrankheiten sind erblich. Manche Kinder wachsen zum Beispiel nicht schnell genug, haben unterentwickelte Muskeln und neigen bei körperlicher Betätigung zu Krämpfen. Eine spezielle Form dieser Krankheiten wird heute Cori-Krankheit genannt. Noch 10 Jahre kann Gerti Cori unter Schmerzen und Erschöpfung leidend an diesen Krankheiten forschen, bis ihre eigene Krankheit sie dazu zwingt, die Arbeit einzustellen. Kurz darauf, am 26.10.1957, stirbt sie im Alter von 61 Jahren. Die Geschichte von Gerti Cori ist nicht nur eine Geschichte über Mut, Durchsetzungskraft und Stärke, sie ist auch eine Liebesgeschichte. Denn für Karl Cori war Gerti immer eine Partnerin auf Augenhöhe. Mit ihr konnte und wollte er leben und arbeiten. Er wusste ob des Genies seiner Frau und liebte sie dafür. Und er hat nie die Anerkennung für ihre gemeinsame Arbeit für sich beansprucht. Er hat nicht mal Jobs angenommen, wenn sie nicht zumindest irgendwie mit an seiner Seite arbeiten durfte. Das sollte natürlich selbstverständlich sein, keine Frage. Ist es aber nicht. Und war es schon gar nicht zu einer Zeit, in der Frauen als weniger intelligent als Männer galten.
Heute sind wir ja in einer Situation, wo wir auch gute Leute händeringend suchen. Und dann werden natürlich auch bestimmte verkrustete Strukturen dann auch eher mal überwunden. Also da ist schon Bewegung drin und auch, ich denke schon auch, dass einfach die Emanzipation oder die Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern ja doch viel, viel breiter in der Medizin angekommen ist, als das halt zu diesen Zeiten, und das sind, wir reden jetzt hier von vielleicht 60 oder 70 Jahren, die das zurückliegt, dass hier sich doch sehr viel getan hat und dass hier eigentlich strukturell die Verbesserungen greifen, dass es aber statistisch betrachtet doch immer noch eine Unterrepräsentation von Frauen in den zumindest Führungspositionen oder hier auch bei den Professuren nach wie vor auch besteht.
Da ist also schon noch Luft nach oben, klar. Aber ich bin da ziemlich guter Hoffnung. Vielen Dank an unseren Experten Professor Michael Bauer und wie immer danke an euch fürs Zuhören. In unserer nächsten Folge dreht sich alles um Hygiene, besser gesagt um das Antiseptikum. Joseph Lister ist es zu verdanken, dass wir heute eine OP ohne Infektion überstehen können. Übrigens, warum der männliche Blick der Medizin und Forschung gefährlich werden kann, das haben wir uns in einem anderen Podcast genauer angeschaut. Bei Frauen werden bis heute Krankheiten schlechter erkannt oder auch die Symptome eines Herzinfarkts. Wenn euch der Gender Health Gap interessiert, dann hört gerne mal in unseren Podcast The Sex Gap rein. Wir verlinken ihn euch in den Infos dieser Folge. Bis zum nächsten Mal, eure Andrea Sawatzki.
Siegel der Medizin. Ein Podcast von Gesundheit hören. Das Audioangebot der Apothekenumschau. Executive Producers Gesundheit hören: Dr. Dennis Ballwieser und Peter Glück. Executive Producers Wake Word: Ruben Schulze-Fröhlich und Christoph Falke. Autorin: Johanna Magdalena Schmidt. Redaktion, Recherche und Unterstützung: Volker Strübing, Johanna Magdalena Schmidt, Josefine Ahleit und Sarah Möser. Redaktion Gesundheit hören: Konstanze Radnoti und Kari Kungel. Medizinisch-pharmazeutischer Faktencheck Dr. Andreas Baum, Dr. Roland Mühlbauer und Dr. Martin Allwang. Produktionsleitung Josefine Ahleit. Sounddesign Philipp Klauer. Komposition Johannes Cornelius. Produziert von den Wake World Studios in München.